unserem Thema steckt ein Wort. Wenn man das in den Mund nimmt und ausspricht, dann kann die Reaktion darauf unterschiedlicher gar nicht sein. Weitaus die meisten Menschen werden vielleicht ein bisschen zornig sogar dabei. Die Nackenhaare stehen so hoch und dann kommen so Bemerkungen raus, wie aus welchem Jahrhundert kommt der? Hat der nun nicht mitgekriegt, dass Autorität out ist? Wieder andere, wenn die das Wort hören, die nehmen den gleich Haltung an, werden gleich größer, ne? Brustumfang wird mehr und dann kommt raus, na, endlich wird mal darüber gesprochen, bei den verlotterten Sitten heute und so weiter und so fort. Dieses Reizwort Autorität. Nicht? Unser Thema lautet ja, Achtung vor Autorität ist ein Schutz. Warum ist die Meinung der Menschen bei diesem Begriff Autorität so widersprüchlich? Versuchen wir mal, das Wort zu definieren. Im Lexikon könnte man nachlesen, es ist die Macht, Meinungen, Ansichten und Verhalten von Personen zu beeinflussen oder sogar zu bestimmen. Und da merken wir, was für eine gefährliche Macht das eigentlich ist. Weil die Geschichte der Menschheit voll davon ist, wie mit dieser Macht im wahrsten Sinne des Wortes Machtmissbrauch getrieben wurde ohne Ende. Und deswegen diese geteilte Meinung darüber. Bloß, wie gesagt, unser Thema heißt nicht nur Achtung vor Autorität, da hängt noch was dran, ist ein Schutz. Und wenn wir es jetzt mal von der Warte aufziehen, dass wir alle Schutz benötigen, dann kann man vielleicht schneller wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und feststellen, es ist sinnvoll, Achtung vor Autorität zu haben. Nehmen wir mal die Praxis in Berlin, man kann leicht Opfer eines Verbrechens werden. Ist jemand die Berliner Verbrechensstatistik, die einmal im Jahr bekannt gegeben wird, so bekannt? Wissen wir, wie viele Verbrechen nur in dieser Stadt im Jahr angezeigt werden? Die Zahl schwankt, es sind so zwischen 600 und 660.000. Und wenn das jetzt keine Doppelung so gibt, so mehrfach Täter, die halt mehr Vergehen begehen, dann kannst du zählen. Einwohner, 1, 2, 3, 4, 5 Verbrecher. Die nächste, 1, 2, 3, 4 Verbrecher. Und da merkst du plötzlich, wie nahe das an dich rankommt. Und wenn du Opfer eines Verbrechens geworden bist, dann musst du leider feststellen, für den Täter wird eine ganze Menge gemacht, aber für die Opfer? Ich glaube, für die Täter gibt es an die 3000 Organisationen, die da helfen, und für die Opfer, glaube ich, gibt es 10. Den Rest denken wir uns dazu. Aber du kannst auch in geistiger Hinsicht heute in Gefahr geraten. Man muss feststellen, dass alles, also alle Einrichtungen, die es heute gibt, Gegenstand heftigster Kritik geworden sind. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es jetzt dabei um eine Regierung geht, ob es dabei um die Familieneinrichtung geht oder ob es dabei um die Religion geht. Und es wird permanent auf die Menschen eingewirkt. Warum? Um sie für irgendwelche freiheitsideologische Ideen zu begeistern, weg von den alten Zöpfen. Die Frage ist, wie wirkt sich das auf dich und mich aus? Wir können nicht verhindern, dass der Vogel da oben fliegt, ne? Aber manchmal baut er auch ein Nest. Und das merken wir nicht mal. Und wir verändern uns, werden vielleicht aus einem liebevollen, rücksichtsvollen Menschen plötzlich ein Heißspor. Nicht? Da läuft uns eine Laus über die Leber und schon sind wir unzufrieden. Und dieser Geist der Unzufriedenheit, der uns denn packt, den tragen wir denn hier in Königreichssaal, in die Versammlung. Und jemand freut sich darüber, aber nicht Jehova. Sollte uns immer im Bewusstsein sein. Und deswegen dieses Thema, Achtung vor Autorität ist ein Schutz. Wir möchten bestimmt bei Jehova Anleitung für die richtige Ansicht über Autorität immer wieder suchen. Menschen geben oft irreführenden Rat. Jehova hat den Apostel Petrus beauftragt, in 2. Petrus 2, Vers 18 und 19 zu schreiben, so sinngemäß: Sie führen geschwollene Reden unnützen Inhalts, weil sie die Begierden, die ihnen selber gefallen, anderen aufschwatzen wollen. Aber Jehova gibt uns immer richtigen Rat. Und jetzt können wir eine Behauptung aufstellen, die man natürlich auch beweisen muss. Die Behauptung, die wäre, wenn wir mit der Autorität zusammenarbeiten, die Jehova eingesetzt hat, dann geht es uns gut. Der Beweis, nehmen wir mal unseren Körper. Nur ein Beispiel. Wir funktionieren ja so, ich sage jetzt mal salopp, aufgrund von Verbrennung. Schiebst was rein, nicht? Und der Magen holt raus, was er braucht, nicht? Und versorgt dann alle anderen Organe und dir geht's gut. Und irgendwann haben wir dann so Sensoren eingebaut bekommen, die dann melden, wenn Nachschub erforderlich ist. Naja, bist ja ein freier Mensch. Viele gehen dann her und sagen, nö, du nicht, heute nicht. Und das versagen die sich öfter. Aber wenn du dir die Menschen anguckst, denkst du immer, dass es sich dabei um ausgeglichene, gesunde Menschen handelt? Fehlt da nicht oft was? Nicht? Wenn wir damit zusammenarbeiten, vernünftig zusammenarbeiten, geht es uns gut. Oder ein ganz drastisches Beispiel, wo wir die Autorität ohne Debatte achten. Angenommen, du wohnst im 14. Stock, hast dich mit jemandem verabredet, 14 Uhr, und bist du so beschäftigt, bist los, guckst, ach Mensch, es ist ja 14 Uhr, schon Zeit überfällig, ne? Rennst los, lässt alles liegen und stehst zum Fahrstuhl und der ist kaputt. Der kürzeste Weg wäre das Fenster. Aber keiner kommt auf die Idee, keiner. 252 Stufen wartest du und verlierst nochmal 4 Minuten. Aber das lohnt sich gar nicht, sich mit dem Gesetz anzulegen. Die Strafe folgt auf den Fuß und weil die unerbittlich ist, debattiert man gar nicht lang. Alles andere ist der Mensch komischerweise so, wo er die Wahl hat, sucht er sich das aus, was ihm am besten passiert oder am besten passt. Nun, wir möchten in den folgenden Minuten so einige Bereiche besprechen, wo unsere richtige Ansicht über Autorität wichtig ist, vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen wieder aufgefrischt werden muss. Deswegen sind wir hier zusammengekommen, um uns an viele Dinge zu erinnern. Der erste Punkt wäre die richtige Ansicht über die staatliche Autorität. Sie ist zwar schwierig, aber für Christen wichtig. Und die Grundlage für diesen Teil, die finden wir in Römer Kapitel 13, in den Versen 1 bis 7. Römer Kapitel 13, 1 bis 7. Wenn wir uns die Verse so genauer anschauen, da erfahren wir zum Beispiel im Vers 1, jede Seele sei den obrigkeitlichen Gewalten untertan, denn es gibt keine Gewalt außer durch Gott. Die bestehenden Gewalten stehen in ihren relativen Stellungen als von Gott angeordnet. Also recht interessant, was der Apostel Paulus uns hier sagt, im Auftrag Jehovas. Sie stehen in ihren relativen Stellungen als von Gott angeordnet. Es gibt immer noch einen, der höher ist, aber tragisch wäre es, wenn es keinen gibt, der die Menschen regiert. Solche Regierungsformen gibt es ja auch, ich glaube, die nennt man Anarchie. Und da möchte niemand von uns gerne unter solchen Verhältnissen leben. Also eine schlechte Ordnung ist immerhin noch besser als gar keine Ordnung. Nicht? Und sind wir dankbar, dass Jehova uns da so ein bisschen auf die Sprünge hilft, wie man so schön sagt. Nicht, und dann wird beschrieben, wozu diese Obrigkeit von Jehova alles Gewalt erhalten hat. Und im Vers 6 heißt es dann zum Beispiel, denn darum zahlt ihr auch Steuern, denn sie sind Gottes öffentliche Diener, die für eben diesen Zweck beständig dienen. Nicht, das Thema Steuerzahlen ist ja so eine alte Last oder Lust, kann man ja nicht sagen. Viele Menschen leiden darunter, ne, und verweisen dann mit Recht auf Korruption, Veruntreuung, die Löcher, die es da gibt. So viele Namen hat man gar nicht, wie es Löcher gibt. Also, aber dennoch, die Bibel sagt, wir zahlen die Steuern. Und wenn man sich belehren lassen muss, was Steuern sind, dann kommt glatt ein komischer Satz raus, der eine Menge beinhaltet. Der heißt, Steuern sind eine Bringeschuld, auf die du keinen Anspruch auf eine Gegenleistung hast. Derjenige, der die von dir fordert und zu dir sagt, schmeiß die da in Gulli, ist nicht dein Ding. Jehova wird die Personen, die mit dem, was ihnen gegeben wurde, auch mit Steuern, unrechtmäßig umgehen, selbst persönlich zur Rechenschaft ziehen. Und das sollte uns sehr, sehr trösten. Nicht? Für das, was da noch richtig verwandt wird, da tragen wir alle Nutzen davon und da sind wir bestimmt auch dankbar dafür, dass wir den Nutzen daraus ziehen dürfen. Der Grund, warum wir so denken sollten, der wird uns im Vers 5 gesagt. Da heißt es, daher besteht zwingender Grund, dass ihr untertan seid, nicht nur jenes Zorns wegen, sondern auch eures Gewissens wegen. Wir möchten also alle Zeit ein reines Gewissen vor Jehova und vor den Menschen haben. Und deswegen achten wir das, was in Römer Kapitel 13 in den Versen 1 bis 7 für uns aufgeschrieben ist. Nicht? Und hin und wieder ist es für uns bestimmt nützlich und sinnvoll, immer wieder eine Selbstprüfung anzustellen, inwiefern wir diesen Dingen entsprechen oder wo wir vielleicht bei uns ein bisschen Nachholbedarf haben. Vielleicht nur ein kleines Beispiel, was so eine Selbstprüfung ergeben kann. Straßenverkehrsordnung. Wir alle, die einen Führerschein gemacht haben, glaube ich, haben mal gelernt, rechts fährt man, links überholt man. Aber wenn man sich das Verhalten der lieben Mitwelt so anschaut, kannst du Folgendes erleben. Fährst du auf einer dreispurigen Schnellstraße oder Autobahn, kommt eine Auffahrt, kommt auch glatt einer und dann fährt der rauf, aber etwa nicht auf die rechte Spur, sondern ganz auf die linke. Und da klebt er dann mit 90. Und du würdest gern vorbei. Aber rechts überholen? Wir wissen, der Gesetzgeber hat es verboten. Aber guck dir die Leute an. Nicht? Mit einer wahren Freude. Die Frage ist, was wir machen. Das ist nur ein Beispiel, über das wir vielleicht den nachdenken sollten, ob wir noch ein reines Gewissen haben oder vielleicht das eine oder andere ausbügeln müssen. Nur, und zwar wirklich nur, wenn sich die Gesetze des Cäsars mit den Gesetzen Gottes widersprechen, sagen wir, wir müssen Gott, dem Herrscher, mehr gehorchen als Menschen. Und bei allen anderen Dingen, die vielleicht denen übrig bleiben, tritt eine Entwicklung ein, die wir in Prediger Kapitel 8 im Vers 11 finden. Und die liest sich so. Weil das Urteil über ein schlechtes Werk nicht eilends vollzogen worden ist, darum hat sich das Herz der Menschensöhne in ihnen völlig darauf gerichtet, Schlechtes zu tun. Denken wir an den 14. Stock. Urteil wird sofort vollzogen, kein Thema, parierbar. Alles andere, was aufschiebende Wirkung hat, nicht, brauchen wir nicht weiterreden. Aber denken wir daran, derjenige, der alles beurteilt, ist unser Schöpfer, Jehova Gott. Und ihm möchten wir gefallen. Der zweite Bereich, den wir besprechen möchten, betrifft die Familie. Und dieses Unterthema hat ein ganz interessantes Unterthema. Das lautet, vermehre deinen Frieden, indem du die Autorität in der Familie anerkennst. Also ein ganz interessantes Unterthema. Die Menschheit heute ist in der Bildung geeinter, glücklicher Familien so erfolgreich oder erfolglos, dass sie der Meinung sind, dass die gegenwärtige Struktur der Familie in der Auflösung begriffen ist. Woran liegt denn das? Nun schauen wir uns mal einen Grundsatz an, ein Grundsatz, der eigentlich für viele Lebensbereiche gilt. 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Da hat jetzt also Jehova etwas festgelegt und den Apostel Paulus beauftragt, es für uns so aufzuschreiben. Er schreibt hier: Ich will indes, dass ihr wisst, dass das Haupt jedes Mannes der Christus ist. Das Haupt einer Frau aber ist der Mann. Das Haupt des Christus aber ist Gott. Wir nennen diesen Grundsatz, den wir hier lesen, Leitung durch ein Haupt. Oder man kann auch sagen, Jehova hat Autoritäten in verschiedenen Graden festgelegt. Und weil man heute übergeht und keine Autorität mehr braucht, lebt man mit den Folgen. Und die Folgen sind eben dann Schiffbruch. Also wenn man diesen Text ernst nimmt, dann würde man, sagen wir, vielleicht 50, wenn ich vielleicht sogar 70% aller möglichen Streitereien gar nicht haben. Ist ja schon festgelegt. Wenn man dagegen opponiert, dann opponiert man nicht gegen den Mann oder die Kinder, dann gegen die Eltern, nicht nur, sondern eigentlich gegen Jehova. Er hat es ja aufschreiben lassen. Und das muss uns immer bewusst sein. Wir können dann keinen Erfolg haben. Und es wird sich das einstellen, was die Welt auch erlebt. Jehova hat, man könnte sagen, in seiner Liebe uns noch Durchführungsverordnungen zu diesem Grundsatz gegeben, ne, wo er noch genauer hat aufschreiben lassen, wie wir handeln sollen. Und da schlagen wir mal Kolosser Kapitel 3 auf. Kolosser Kapitel 3, da lesen wir im Vers 18 zum Beispiel: Ihr Frauen seid euren Männern untertan, der Vers ist da nicht zu Ende, wie es sich schickt im Herrn. Also der Himmel hat ein Interesse daran, dass es so geschieht. Und der Vers 20 sagt: Ihr Kinder seid euren Eltern in allem gehorsam, denn das ist wohlgefällig im Herrn. Also der Himmel freut sich darüber. Und das sollte für uns Grund genug sein, diese Achtung in der Hinsicht vor Autorität zu bekunden. Können wir, wenn wir das so sehen, den Zusammenhang mit Frieden in der Familie erkennen? Grundlage für Frieden in der Familie? Weil sehr viel Reiberei eigentlich entfällt. Der Mann muss sich diese Autorität allerdings als Haupt verdienen. Also Jehova sagt ihm gewissermaßen, auch du hast ein Haupt über dir, der Christus. Und wie kann er sich das verdienen? Indem er zum Beispiel eine Christusähnliche Persönlichkeit und Christusähnliche Handlungsweise an den Tag legt. Und dann kann er sich diese Autorität von seinen Kindern und seiner Frau verdienen. Nicht, man nennt das Respekt abbringen. Durch das Handeln. Und diese Grundsätze, die wir eben besprochen haben, funktionieren auch in einem geteilten Haus, wenn man darauf hin arbeitet. Wenn man natürlich auf Durchsetzung seiner Meinung ist, dann ist klar, wo in die Richtung hingeht. Aber Jehova hat uns Grundsätze gegeben, mit denen wir erfolgreich leben können. Eltern haben jetzt eine gemeinsame Verpflichtung und die wollen wir uns auch mal anschauen. Sprüche 13, Vers 24. Sprüche 13, Vers 24. Und da lesen wir: Wer seine Rute zurückhält, hasst seinen Sohn. Wer ihn aber liebt, der sucht ihn sicherlich heim mit Züchtigung. Heiß diskutierter Text. Wo steht denn die Rute? Ist es damit gemeint oder wie kann man das für heute praktikabel umsetzen? Also wenn es Unsicherheit bei uns als Zeugen Jehovas gibt, dann müssen wir einfach noch tiefer in die Bibel gucken. Und da würden wir im Hebräischen an dieser Stelle für die Rute das Wort Chevet finden. Aber interessant ist, dass das Zepter des Königs auch mit Chevet beschrieben wird. Und ob der König wohl ein Zepter hat, bei der Audienz, sein Personal oder seine Untertanen kommen, sagen ihm unerfreuliche Dinge, und dann ist er gleich, teilt er gleich aus. Ne? Macht das ein König? Das ist wohl eher ein Symbol für Respekt, das die Untergebenen haben sollten. Aber interessant ist, dass dieses Wort Chevet auch an den Stellen steht, wo der Hirtenstab beschrieben wird. Und ich weiß nicht, ob der Hirte seine erste Aufgabe darin sieht, den Stab, den Stecken zu nehmen, hinter den Schafen herzurennen und dann auf die einzuschlagen. Ich glaube, es ist Unsinn, so weiterzudenken. Ne? Der steht vorm Gatter, wo die Schafe rein sollen, steckt den Stab dann fest in die Erde und lehnt sich drauf, und die Schafe wissen ganz genau, ich habe vor dem Stab, da reinzugehen. Und das machen die auch. Also nimmt der Hirte den Stab zum Lenken. Jetzt übersetzen wir den Text vielleicht mal neudeutsch, damit man heute 2008 denn vielleicht so verstehen. Und dann kommt eine Kurzform raus, und die könnte heißen: Eltern, gebraucht eure Autorität. Also interessant. Eltern, gebraucht eure Autorität. Das hilft zu vermeiden, dass die Kinder das Heft in die Hand nehmen und dann geht es so lange, wie die Kinder wollen. Und wenn man jetzt den Kindern immer was verspricht, aber nie hält, und das betrifft auch Einschränkungen, Züchtigungen, dann nehme ich mir doch den Ernst. Dann brauche ich mich nicht wundern. Wenn meine Kinder denn denken, dann lass dir mal reden. Dann macht er immer so. Ja, wie können Eltern ihre Autorität gebrauchen? Vielleicht indem sie zornig, unbeherrscht Strafe verteilen? Dann würde man sich auch untergraben. Jehova gibt uns Muster. Und diese Muster, die sind sehr praktikabel. Wir müssen nur ein bisschen Erfindungsgeist haben und das dann in unserem Leben auch so anwenden. Also wir durften auch 4 Kinder großziehen. Ich weiß, wovon ich rede, nicht? Kommst denn nach einem schweren Arbeitstag nach Hause, freust dich auf einen wohlverdienten Feierabend, nicht? Und dann empfängt dich deine Frau, nicht, mit den Worten: deine Kinder. Und dann geht's los. Das muss man verstehen. Wie gehen wir dann vor? Ne? Da gibt es ein Lieblingswerkzeug vom Teufel, kennt er das? Die lange Bank. Er hilft es nicht. Er ist schlecht, weil er fällt hinten runter. Dann macht man nichts mehr. Also wir haben es denn so gemacht, oder ich habe es denn so gemacht, ich habe schwierige Dinge behandelt wie ein Komiteefall. Vorher Bibelstellen gelesen, dass wir nicht lügen wollen, nicht schwindeln wollen. Jehova sieht eh alles und er vergibt. Und dann auch ein entsprechendes Gebet gesprochen, und dann kam die Anklage. Und ob ihr glaubt oder nicht, interessant war es dann schon, die Sichtweise der Kinder zu hören. Haben immer ausgepackt. Ja, und dann handelt man eine Sanktion aus. Und ob die Sanktion immer dann die buchstäbliche Route ist, wir haben viel bessere Routen als die buchstäbliche. Zum Beispiel ein Lehrstück ausarbeiten lassen. Oder Referat, sagt man ja in der Schule. Mit den Themen, um die es geht. Und damit man auch, sagen wir, so eine Menge festlegen kann, denn nicht eine Seite, sondern wenn das normal oder Tochter normal vorliest, 10 Minuten. Und dir fehlen Grundlagen, naja, dann helfe ich dir mit, welche zu finden. Und damit es sich auch lohnt, vor der Familie den vortragen. Wäre zum Beispiel eine Sanktion. Oder eine andere: Man hat vielleicht zu einer Freizeitaktivität Zusage gegeben. Dann kann man doch hergehen und sagen, du, ich nehme die Zusage zurück und du erklärst dann, warum. Er dürfte sicher sein, kommt nie wieder vor. Aber das sind Möglichkeiten, die uns Jehova an die Hand gibt. Und wenn wir ein bisschen Erfindungsgeist an den Tag legen, dann werden wir das machen. Und wir werden für unsere Kinder so wirken, wie eine Route wirken kann, lenken. Nicht in den richtigen Weg zeigen. Ja, der dritte Bereich, den wir jetzt auch noch besprechen möchten, das wäre die Autorität in der Versammlung, die ebenfalls auf Gottes Wort gegründet ist. Die Familie und die Versammlung, beides sind Einrichtungen Gottes und in beiden Einrichtungen ist eben Autorität zu erwarten. Welche Art der Autorität in der Versammlung oder muss man in einer Versammlung befasst sein? Ich möchte euch mal ermuntern, 1. Petrus Kapitel 5 aufzuschlagen. 1. Petrus 5. Und wenn wir da so die Verse 1 bis 3 mal lesen, und zwar nur die Worte, auf die es ankommt, finden wir zum Beispiel im Vers 2 den Begriff hütet die Herde Gottes. Dann finden wir freiwillig, dann finden wir voll Eifer und zum Schluss vom Vers 3, indem ihr Vorbilder für die Herde werdet. Was uns am meisten interessiert, ist der Begriff hütet. Womit bringt man den Hüten in Verbindung? Hirte. Und wenn man an einen Hirten denkt, was ist die Art der Autorität, die dann in einer Versammlung herrschen wird? Eigentlich eine liebevolle Art der Autorität. Nicht? Dazu braucht man sich eigentlich nur mal das Berufsbild vom Hirten anschauen. Heute ein bisschen aus der Mode gekommen, leider. Aber wenn wir nachstudieren würden, dann würden wir feststellen, der erste Hirte war Abel, also der erste Beruf, ne? Die Besitzer von Herden haben dieses Hüten der Herden immer selbst gemacht oder ihre Kinder. Nie hat man Lohnarbeiter dazu eingesetzt. Hüten hieß bei Wind und Wetter bei der Herde sein. Hüten hat man in Verbindung gebracht mit Beschützen, mit Nähren, mit Tragen, mit Tränken, Einsetzen für die Herde. Und wenn du allein das bisschen Tränken nimmst und eine niedliche Herde von 500 Schafen hattest, jedes war zufrieden mit einem Liter. Wasser hat nur den Fehler gehabt, das war 30 Meter tief. Hol das mal. Aber das gehörte alles zu dem Berufsbild eines Hirten. Ja, und was hüten diese Hirten? Interessant ist, womit in der Bibel die Versammlung, die Glieder einer Versammlung verglichen werden, durchgehend fast. Ein Text ist zum Beispiel Johannes 10, Vers 16. Schafe, andere Schafe. Also, wir sollten uns in der Rolle von Schafen sehen. Die haben nämlich auch wunderbare Eigenschaften. Sie sind schutzbedürftig, sie wissen das auch. Sie lernen, auf die Stimme ihres Hirten zu hören. Man hat festgestellt, wenn man drei Herden da zusammenmixt und abends die den auseinandertrennen will, dann stellen die Hirten sich nur auseinander und pfeifen. Und ihre Schafe kommen. Sie kennen ihren Hirten. Ja, und sie äußern sich, indem sie, wie sagt man so schön, blöken. Nicht? Schutzbedürftig blöken. Interessant, warum wir als Glieder der Versammlung nicht mit Böcken verglichen werden. Alleine in der Art der Äußerung gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen Schaf und Bock. Wie nennt man das, wenn der Bock sich äußert? So der Volksmund sagt, der macht das Maul auf und meckert. Das ist das Einzige, was er kann. So wie der Äußerung von sich gibt, das ist immer meckern. Brüder, wir sollten sehr dankbar sein, dass Jehova uns solche gewaltigen Bilder gibt für Veranschaulichung und Vergleiche. Nicht, wenn wir das so auf unsere Situation heute übertragen, wie kann man also die liebevolle Art der Autorität in der Versammlung achten? Hebräer 13, Vers 7 sagt zum Beispiel, gedenkt derer, die unter euch die Führung innehaben. Oder Vers 17 sagt, gehorcht ihnen und setzt dann noch dazu und seid unterwürfig, weil die, die die Aufgabe haben, uns zu führen, machen ja auch Fehler. Bloß machen wir nicht den Fehler, wenn einer der Brüder zum Beispiel im Rahmen der örtlichen Bedürfnisse gebeten wird, ein heißes Eisen anzufassen. Und dann unser Lieblingsältester Karl, der spricht dann auch noch drüber, ne? Steht auf der Bühne drauf. Dann sagt unser Sensor, unsere Kontrolllampe rot und Jalousie fällt runter oder Klappe zu. Und alles, was unser Bruder uns hilfreich sagen möchte aus der Bibel, prallt ab. Nichts kommt mehr an. Den Schaden tragen wir nach Hause, nicht unser Bruder. Sind wir so demütig und erkennen wir den guten, ausgearbeiteten Rat an? Die Versammlung insgesamt wird dann ein Bild der Harmonie und der Einheit sein, ohne dass unterschwellige Unruhe, Missverständnisse und Meinungsverschiedenheiten da sein werden. Ja, wenn wir nochmal alles zusammenfassen, dann können wir sagen, dass die Anerkennung der Autorität, die Jehova gegeben hat, für uns heute schon eine Hilfe ist. Und wenn wir heute schon uns das zur Gewohnheit gemacht haben, Autoritäten anzuerkennen, haben wir es im neuen System leichter. Jehova wird seine Verfahrensweise nicht ändern. Der Vater bleibt weiter der Vater, das Haupt der Familie, und uns weiter mit dem rumplagen. Personen in der menschlichen Gesellschaft, die vielleicht der Stellung der Ältesten heute entsprechen, werden weiter Aufgaben im Auftrag Jehovas erledigen. Und deswegen üben wir heute schon. Dann haben wir es im neuen System leichter. Und wir werden dann feststellen, dass die Anerkennung der Autorität für uns heute und in der Zukunft zum Segen ist.